Guten Morgen, auch von meiner Seite. Es klingelt zur Spielpause, alle Schüler springen auf und laufen raus. Der Lehrer versucht noch irgendwie zu sagen, welches die Hausaufgaben waren, aber da sind schon alle auf dem Fußballfeld. Heute werden die Gruppen mal einmal gerecht sein. Heute wird nämlich gewählt. Zwei gleich starke Spieler werden ausgesucht und dann beginnt der Schwächere von beiden. Und es werden Mitspieler ausgesucht, die so im Halbkreis auf dem Boden sitzen. Und der wählen darf, der muss in kurzer Zeit schwere Entscheidungen treffen. Meist wird dann der Name gesagt und es wird mit dem Finger gezeigt, wer dann gewählt worden ist. Die ersten paar stellen sich dann so um den Wähler herum und helfen ihm dann oder stören ihn vielleicht auch bei seinen Entscheidungen. Das Wählen ist ja aus pädagogischer Sicht etwas umstritten, aber die Mitspieler, die dann da auf dem Boden sitzen, die hoffen natürlich alle, nicht bis zuletzt übrig zu bleiben. Wenn dann schon so die ersten 5 oder 6 Spieler gewählt sind, dann wünscht man sich schon gerne, als nächstes dran zu kommen. Und dann werden es immer weniger, doch dann hört man schließlich seinen Namen und ist erleichtert. Ich bin gewählt worden. Ich bin Teil dieser Gruppe. In unserem heutigen Bibeltext wählt Jesus seine Jünger aus und sendet sie aus. Ich habe heute das Vorrecht, ein paar Gedanken mit euch zu teilen zu diesem Text. Und mein Ziel ist es nicht so sehr, euch ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern, obwohl der Geist das natürlich bewirken kann, ja, aber trotzdem möchte ich euch vielmehr die Wichtigkeit der Gemeinschaft ans Herz legen, so wie mir das in der Vorbereitung auch erneut wichtig geworden ist. Ich bin, wie wir alle, ein Lernender auf diesem Gebiet und hoffe und bete, dass meine Worte für euch ein Segen sein können. Jesus hatte schon in den vorigen Kapiteln vom Buch Markus einige von seinen Jüngern berufen. Da war Simon Petrus und Andreas, auch Jakobus und Johannes. Die hatte Jesus schon berufen, auch Levi, den Zöllner. Trotzdem wird hier in dieser Bibelstelle nochmal ganz konkret gerufen. Und dieses Auswählen, was Jesus da macht, das dürfen wir uns weit spektakulärer vorstellen als auf einem Pausenhof. Jesus steigt auf einen Berg. Ein Berg war schon im Alten Testament ein Ort der Begegnung mit Gott. Und seine Jünger sind um ihn. Hier wird nicht beschrieben, wie viele es waren, die ihn in dieser Situation begleiteten. Aber noch in der Textstelle davor, in den Versen 7 und 8, sagt es, dass eine riesige Menschenmenge Jesus gefolgt war. Eine große Menge mit Menschen aus Galiläa, aus Judäa, von Jerusalem, von Idumäa und von jenseits des Jordans und so weiter. Nun steigt Jesus auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Jesus wählt aus. Laut Lukas hat Jesus davor eine Nacht lang gebetet, um diese Wahl zu treffen. Im Folgenden wollen wir uns ein paar Fragen zu dieser Situation anschauen. Erstens, warum beruft Jesus gerade 12? Die zweite Frage oder der zweite Punkt ist, wer waren diese 12? Und dann, wozu beruft er die 12? Was will er mit denen anfangen? Zu der ersten Frage, warum beruft Jesus gerade 12? In den Versen vor diesem Abschnitt war die große Menschenmenge, die Jesus folgte. Jetzt begrenzt er sich aber sozusagen auf nur 12 Jünger, die mit ihm gehen sollten. Jesus stand ja etwa 3 Jahre seines Lebens voll im Dienst. Warum hat er sich in dieser kurzen Zeit, würde man sagen, nur auf 12 Jünger beschränkt? Jesus machte durch die Berufung dieser 12 Jünger eine neue Gemeinschaft. So wie im Alten Testament die 12 Stämme das Volk Gottes repräsentierten, so zeigen diese 12 Jünger, dass Israel unter dem Messias Jesus wieder gesammelt werden wird. 10 Stämme, 10 von den 12, waren 7 Jahrhunderte davor untergegangen, als die Assyrer einmarschierten und den größten Teil von den Stämmen wegführten. Aber die Propheten hatten von einer kommenden Wiederherstellung gesprochen. Wer jetzt also von Israel als dem 12-Stämme-Volk sprach, der bezog sich nach damaligem Verständnis entweder auf die vorherige Zeit, als es die 12 Stämme noch gab, oder auf die Endzeit, auf die Erfüllung der Ankündigung der Propheten. Und viele Juden sehnten sich danach. Sie glaubten, dass die Zeit kommen würde, in der ihr Gott das ganze Schicksal des Landes umkehren würde und sie endlich wieder zu einer großen Nation machen würde. In den Synagogen wurde täglich für ein vollständiges Israel zu Gott gefleht. Als Jesus also 12 Jünger berief und ihnen einen besonderen Status gab, nämlich Apostel, entging niemandem, was er tat. Dies ist nicht einfach nur irgendeine Heilungsmission. Dies ist die Wiederherstellung, auf die wir alle gewartet haben. Die Erfüllung der Gebete ist angebrochen. Jesus legt hier die Fundamente der Wiederherstellung. Diese 12 werden ja auch Apostel genannt, weil sie eben eine besondere Stellung haben. Sie wurden der Kern der kommenden Gottesgemeinde. Sie haben eine besondere Stellung, deswegen suchte Jesus nur 12 aus. Schauen wir uns etwas an, wer diese 12 dann tatsächlich waren. Würde man nach heutigen Kriterien ein dynamisches Leitungsteam zusammenstellen, dann hätte man niemals diese Leute ausgesucht. Vielleicht eher so die Leute von der Academia de Liderazgo mit ausgeprägten Führungsqualitäten, solche, die sich in der modernen Welt zurechtfinden, aber nicht Fischer. Jesus wählte aber gerade diese aus. Es war ein besonderes Team, so wie Bruce das auch schon sagte. Wir haben im Neuen Testament 4 Aufzählungen von den Aposteln, die alle in der Reihenfolge und den Namen ein klein bisschen verschieden sind. Daher nenne ich sie immer wieder auch mit mehreren Namen. Und Jesus ruft diese zu sich. Er ruft und gibt bei einigen auch neue Namen. Da ist zuerst Simon, genannt Petrus. Es ist immer der erste, der erwähnt wird. Dann ein Brüderpaar, die mit Petrus zusammen zum engsten Vertrautenkreis von Jesus gehörten. Das waren Jakobus und Johannes, genannt Söhne des Donners. Dann Andreas, das war der Bruder von Petrus. Soweit waren es alles Fischer. Dann war da Philippus und Nathanael oder Bartholomäus. Matthäus oder Levi, das war der Zöllner, den Jesus berief. Dann war da Thomas, der Zweifler, derjenige, der die Wunden von Jesus sehen und fühlen wollte, nachdem Jesus auferstanden war. Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddäus oder Judas, Simon der Zelot und Judas Iskariot, immer der Letzte, der genannt wird. Wenn man sich diese 12 anschaut, dann kann nur Jesus aus dieser Gruppe etwas Gutes machen. Es war eine Vetternwirtschaft, Nepotismo würden wir heute sagen. Petrus und Andreas waren Brüder, dann die Söhne des Donners. Einige Kommentare meinen, dass Jakobus, der Sohn des Alpheus, auch noch einen Bruder hatte unter den 12. Jesus war scheinbar auch Cousin von Jakobus und Johannes. Es war eine Vetternwirtschaft. Einige galten als wohlhabend, darunter Matthäus, Jakobus und Johannes, die anderen eher nicht. Die meisten kamen aus Galiläa, einer kam aus Judäa, einer verriet Jesus und dann war da ein Zelot. Die Zeloten waren jüdische Extremisten. Sie verübten aktiven Widerstand gegen die römische Herrschaft und gegen alle, die mit den Römern zusammenarbeiteten. Sie sollen sogar jüdische Mitbürger aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit Rom ermordet haben. So einer, ein Zelot, war Jünger Jesu, gemeinsam mit Levi, Matthäus, dem Zöllner, der offen mit Rom zusammengearbeitet hatte. Jesus wählte seine Jünger aus. Und Timothy Keller sagt dazu, er wählte die 12 nicht aus, weil sie alles hatten, was es brauchen würde, um seine Zeugen zu sein, sondern er wählte sie aus, um ihnen alles zu geben, was es brauchen würde. Deswegen ist die wörtliche Übersetzung von Vers 14, und er machte 12, damit sie bei ihm waren. Er machte, er schuf, es war wie ein Schöpfungsakt, den Jesus da machte. Er gab auch neue Namen. Wenn Gott uns auswählt, dann gibt er uns alles, was wir brauchen werden, um diesen Ruf auszuführen. Wenn Gott dich auswählt, dann stattet er dich auch aus für die Aufgabe. Diese 12 Jünger sollten mit das Fundament der Gemeinde werden. Jesus stattet die Jünger mit allem aus, was sie brauchen werden, indem er Zeit mit ihnen verbringt. Wie klar sehen wir dadurch, dass die Gemeinschaft mit Jesus und allein die Gemeinschaft mit Jesus solch eine Veränderung bewirken kann. Mit Jesus durchs Land zu wandern, ist so prägend, so einschneidend, so besonders, dass diese 12 Männer die Leitenden der frühen Gemeinde werden sollten. Und damit sind wir dann schon beim nächsten Punkt. Wozu beruft er die 12? Mit der Berufung der 12 Jünger hatte Jesus 2 Absichten. Das lesen wir in Vers 14. Und er berief 12, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte. Zuerst zu dem ersten Punkt, damit sie bei ihm waren. Jesus beruft diese 12 Nachfolger zur Gemeinschaft. Das ist das Allererste. Jesus beruft in seine Gegenwart. Indem diese Jünger in ständiger Gemeinschaft mit Jesus leben würden, wollte er sie vorbereiten auf ihren Dienst. Man könnte sagen, ja und? Die Apostel waren berufen zur Gemeinschaft. Und all die anderen, die große Menge, von der ich sprach, die da auch auf dem Berg war, die waren alle nicht berufen zur Gemeinschaft? Oder ich bin bestimmt auch nicht berufen, kann man hier vielleicht denken. Das ist falsch. Wir haben nämlich andere Bibelverse, die das ganz klar sagen. In 1. Korinther 1, Vers 9 steht, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir alle sind zur Gemeinschaft berufen. Oder auch in 1. Johannes 1, Vers 3 sagt es, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir alle sind zur Gemeinschaft berufen. Oder Matthäus 18, Vers 20, denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte, den Vers kennen wir. Wir alle sind zur Gemeinschaft berufen, so wie die Jünger es waren. Das geschieht durch stille Zeit, durch Beten, durch Bibellesen oder Fasten. Aber das ist nicht die ganze Gemeinschaft. Jesus hatte nicht einen Jünger, sondern 12. Die Gemeinschaft mit Jesus muss uns in die Gemeinde führen. Heute heißt das, wir sind berufen zur Gemeinde. Wenn wir Gott als unseren Vater ansehen, so wie wir das im Vater unser sagen, dann ist die Gemeinde unsere Familie. Brüder und Schwestern im Herrn sind wir ja nur, weil wir in Gott denselben Vater haben. Wie könnten wir Gott als unseren Vater ansehen, aber die Familie, die Gemeinde ablehnen? Daher sind wir aufgerufen, Gemeinschaft zu suchen mit Gott in der Gemeinde. Warum ist die Gemeinschaft so wichtig? Gemeinschaft als Christen untereinander und mit Gott ist wichtig, weil Gott Gemeinschaft ist. Gemeinschaft ist ein Wesenszug Gottes. Schon beim Schöpfungsbericht in 1. Mose 1, Vers 26 sagt es, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Aus dieser Gemeinschaft, ja, es redet hier nur von uns in Mehrzahl, aus dieser Gemeinschaft, die der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben, geschah die Schöpfung. Und weil wir Ebenbilder Gottes sind, brauchen wir Gemeinschaft. Vor dem Sündenfall war die Gemeinschaft mit Gott perfekt. Nach dem Sündenfall versteckten Adam und Eva sich, als Gott durch den Garten ging. Da war die Gemeinschaft zerbrochen. Das Bibellexikon schreibt, dass im Alten Testament allgemein die Gemeinschaft fast immer nur für das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch gebraucht wird. Erst im Neuen Testament wird Gemeinschaft in bewusste Beziehung zu Gott gebracht. Da wird durch den neuen Bund geheilt, was damals beim Sündenfall kaputt ging. Gemeinschaft ist ein Wesenszug Gottes und Teil des neuen Bundes in Jesus Christus. Wir brauchen Gemeinschaft, das ist der zweite Punkt, um zu wachsen. In Sprüche 27, Vers 17 sagt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Dort, wo enge Gemeinschaft ist, da lernt man so viel. Wenn Kinder in die Vorschule kommen, dann lernen sie so viel dadurch, dass sie einfach nur zusammen in einer Klasse sind. Die Ehe ist ein Lebensstil der engen Gemeinschaft. Wie viel lernt man dadurch, dass man einfach nur zusammenlebt? Ich habe zum Beispiel schon ganz viele Wörter in Plattdeutsch gelernt und schon viele blinde Flecken an mir entdeckt. Sachen, die mir selber nicht auffallen, die ich erst bemerke und bekämpfen kann, wenn mich jemand darauf hinweist. Gemeinschaft schleift an uns und das tut uns gut. Das macht aus uns die Personen, die Gott ähnlicher sind. Der Individualismus ist eine Gefahr für uns. Er will uns weismachen, dass wir am besten alleine klarkommen, dass wir selber am besten wissen, was gut für uns ist, uns am besten von niemandem aufhalten lassen, so wie das beim Anspiel auch etwas rauskam. Das ist eine Lüge. Wir können nicht ohne Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Aber die Tendenz, immer individualistischer zu werden, ist da. Und für den Markt ist ja das auch mehr Profit. Je mehr Einzelpersonen es gibt, desto mehr Produkte können ja verkauft werden. Von da kann sein, dass diese Tendenz gefördert wird. Das Handy ist eine andere Sache, dass diese Tendenz verstärkt. Durch das Handy sind wir immer mehr isoliert. Es sagt uns quasi, dass wir am besten mit denen Kontakt haben können, die weit ab sind, aber die Familie und die Freunde, die auch im Tererekranz sitzen, die interessieren einen auf einmal nicht mehr. Wir können aber nicht alleine. Der Widersacher freut sich, wenn er uns als Einzelkämpfer findet. Ein Einzelner kann leicht besiegt werden, eine Gruppe oder eine Armee nicht. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Jesus lebte mit seinen Jüngern in Gemeinschaft. Dabei ist es so faszinierend, wie Jesus vorging. Er, der Sohn Gottes, wusste, dass er bald sterben würde und dass diese 12 Leute dann weiter dafür verantwortlich sein würden, dass seine Botschaft verkündet wird. Jesus war 3 Jahre im öffentlichen Dienst und in dieser Zeit nutzte er nicht jede freie Minute, um auf tausenden Massenveranstaltungen zu predigen. Er nutzte die Zeit nicht, um so viele Menschenmengen wie möglich zu beeindrucken. Er nutzte die Zeit vor allem, um mit seinen Jüngern gemeinsam unterwegs zu sein. Jesu Strategie war nicht so sehr die Massen, obwohl er die auch erreichte, aber seine Strategie war Jünger machen. Jesus machte 12 Jünger. Jünger sind keine Massenprodukte. Es geht nämlich nicht um ein Programm oder einen Kursus, sondern um eine Beziehung. David Platt schreibt in seinem Buch Keine Kompromisse davon, dass Jesus einfach ein paar Männer erwählte, die mit ihm gehen sollten und die er prägen konnte. Diese Männer sollten so denken wie er, so lieben wie er, die Welt so sehen, wie er sie sah, so lehren wie er und so dienen, wie Jesus es tat. Natürlich kriegten die Jünger das nicht gleich hin. Es war ein langer Prozess, in dem Jesus die Jünger nahe genug an sich heranließ, um das wahre Leben in Aktion zu sehen. Das war Jesu Plan, um die Welt zu verändern. 12 Jünger, berufen zur Gemeinschaft. Wir sind aufgefordert, Jünger zu machen. Und das ist das Gute. Jeder von uns kann das. Keiner muss ein Prediger sein, um ein paar anderen Personen zu helfen, geistlich weiterzukommen. Die Taufkandidaten bekommen eine Begleitsperson, um das Leben mit Jesus in Aktion zu sehen. Jeder Einzelne hier kann in einem oder dem anderen Bereich eine Begleitsperson sein für jemand anderen. Vielleicht sind deine Kinder schon fast erwachsen und du siehst hier in der Gemeinde junge Mütter, die manchmal nicht weiter wissen. Vielleicht brauchen sie jemanden, um ihre Sorgen loszuwerden. Vielleicht wollen sie das nicht immer mit ihrer eigenen Mutter ansprechen. Und während diese Beziehung aufgebaut wird, kann man gemeinsam wachsen. Du kannst Tipps geben und so kann man Jünger machen. Und falls du eine junge Mutter bist, dann kannst du junge Ehefrauen oder Jugendliche ansprechen, die vielleicht jemanden zum Reden brauchen. Da wird eine Beziehung aufgebaut und ihr könnt euch gegenseitig ermutigen. Und wenn du schon viel Erfahrung sammeln dürftest als Vater oder als Estanciero, dann darfst du Beziehungen aufbauen zu Jüngeren, die zu dir aufschauen können und wo man sich im Alltag stärken kann. Und wenn du ein Jugendlicher bist, der sich gerade taufen gelassen hat, dann darfst du Beziehungen aufbauen zu anderen, die noch nicht in der Gemeinde sind. Und du kannst ihnen zeigen, wie man als Christ lebt. Die andere Seite ist natürlich, dass man sich auch öffnet, dass man auch Fragen stellt an diese Personen, die einem helfen können. Jeder kann Jünger machen und alle diese Jünger sind letztendlich Jünger Jesu und treffen sich dann in der Gemeinde. Wenn man Jünger machen will, dann hebt das den Anspruch an das eigene Christsein. Ich durfte im vorigen Jahr Begleitsperson sein und ich wollte dem Täufling Mut machen, täglich die Bibel zu lesen und zu beten. Das konnte ich aber nicht gleich. Meine Gebetszeit war nicht zum Angeben. Also plante ich Zeit ein, um meine Gebetszeit ernst zu nehmen. Und nach ein paar Wochen konnte ich meiner Begleitsperson dann oder dem Täufling dann Mut machen, sich Zeit zu nehmen fürs Gebet. Das ist die Herausforderung, wenn man andere nahe an sich heranlässt, wie Jesus es mit seinen Jüngern tat. Man muss authentisch sein und man wächst selber. Wenn wir Verantwortung übernehmen, damit andere in Christus wachsen, hebt das automatisch unsere eigene Beziehung mit Christus auf ein neues Niveau. Echte Gemeinschaft mit Jesus, echte Jüngerschaft führt dann immer auch zur Aussendung. Und das ist die zweite Absicht Jesu, berufen, um ausgesandt zu werden. Das ist auch der zweite Teil von dem Vers. Und er berief 12, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Was Jesus hier macht, ist natürlich für uns. Der Chef ruft seinen Arbeiter ins Büro, erklärt ihm, was er machen soll, und schickt ihn dann los, um das zu machen. Die Mutter ruft das Kind zu sich, sagt ihm, dass jetzt bald Schlafenszeit ist und schickt es dann duschen oder sich fertig machen. Jesus ruft zu sich in die Gemeinschaft und schickt dann los. Wir sind berufen in die Gemeinschaft und werden dann ausgesandt. Wenn wir alle Jünger gemacht haben, dann erkennen diese Jünger, dass auch sie berufen sind, Jünger zu machen. Und dann muss sich die Gemeinschaft immer weiter ausbreiten. Dann wird natürlicherweise jemand ausgesandt. Dann werden Menschen von außerhalb der Gemeinde kontaktiert und dann geht das immer so weiter. Mache zu Jüngern alle Völker. Matthäus 28. Nur wer mit Jesus in die Gemeinschaft gerufen ist und in der Gemeinschaft lebt, kann Zeuge sein und wird dann ausgesandt. Nur wer mit dabei war und es erlebt hat, kann von etwas zeugen. In Kapitel 6 sendet Jesus diese 12 Jünger immer zu zweit aus und er gibt ihnen genaue Anweisungen, so wie Bruce das erst vorgelesen hatte. Immer zu zweit, wohl weil damals eine Aussage erst wirklich Gewicht hatte, wenn sie von zwei oder drei Zeugen bestätigt wurde. Die Zweisamkeit der Boten qualifizierte sozusagen ihre Botschaft. Und Jesus stattet seine Jünger, die er aussendet, voll aus. Aber sie dürfen fast nichts mitnehmen. Er stattet sie voll aus mit seiner Vollmacht. Zuerst sollen sie predigen. Und weil diese Predigt nicht in unbewohntes Gebiet fällt, bekommen sie Vollmacht. Überall dort, wo die Freudenbotschaft verkündet wird, fällt sie nicht in ein Machtvakuum, sondern da entsteht ein Kampf mit den Mächten dieser Welt. Und für diesen Kampf waren sie durch die Vollmacht Jesu ganz ausgestattet. Der Bibeltext mit den genauen Anweisungen, was sie mitnehmen dürften oder nicht, der ist für uns heute nicht direkt so zu übernehmen. Es war wie eine Missionsschule für die Jünger. Sie machten hier gerade die Jüngerschaftsschule Go. Die Anweisungen gelten auch nicht später für die systematische Mission der Urgemeinde. Jesus selbst sagt seinen Jüngern vor der Kreuzigung in Lukas 22, dass sie ab jetzt eine Geldbörse und eine Tasche und so weiter mitnehmen sollen. Laut Bibelkommentaren wollte Jesus durch diese Aussendung der Jünger noch einmal Israel für sich gewinnen. Zum Zeugnis für Israel sollten sie dienen, denn die Weltgeschichte lief auf ihren Höhepunkt zu und viele in Israel erkannten das nicht. Gottes Reich brach an. Das sollte nochmal verkündet werden. Bei den ganzen Anweisungen, die Jesus gibt, klingt durch, dass es nicht auf das Äußere ankommt, sondern auf die Botschaft. Sie konnten sich hier auch ganz auf Gottes Fürsorge verlassen. Schon als Jesus die Jünger berief, als er sie auswählte, kam es nicht auf das Äußere an oder auf das Menschliche, sondern auf das, was Jesus mit ihnen vorhatte. Denken wir einmal zurück an die Kinder auf dem Pausenhof, dort, wo endlich gerechte Gruppen gewählt werden. Wie die Kinder auf dem Pausenhof sich im Halbkreis hinsetzen, um den, der wählen darf, so dürfen wir uns um Jesus scharen. Und Jesus zeigt mit dem Finger auf einen jeden von uns. Er sagt deinen Namen und beruft dich in seine Gemeinschaft. Er will dich in seiner Gemeinschaft haben. Die Gemeinschaft, die Gemeinde ist seine Braut. Und so will er uns alle eines Tages zu sich holen. Er ruft uns zu sich für die Ewigkeit. Aber hier auf der Erde bedeutet das erstmal, dass er uns aussendet mit Vollmacht, sodass wir nicht alleine kommen in die Ewigkeit, sondern Jünger mitbringen. Er ruft dich. Lässt du dich rufen? Lasst uns beten. Danke, lieber Gott, für diesen Sonntag. Danke, dass du uns, dass du einen jeden in deiner Gemeinschaft haben willst. Danke, dass du alles vorbereitet hast, sodass wir mit dir Gemeinschaft haben können. Ich bitte dich, dass wir einen Hunger nach deinem Wort und nach der Gemeinschaft untereinander und zu dir spüren können. Ich bitte dich, dass dann auch der nächste Schritt der Aussendung erfolgen kann und dass so dein Wort weitergegeben wird. Segne du einen jeden im Nachdenken über diese Worte. In Jesu Namen. Amen.